Podcast und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge 1912, der SMM Podcast. Heute mit dem ersten Auswärtssieg, den wir besprechen dürfen in der Regionalliga Nord in dieser Saison. An meiner Seite wieder mal keiner, gegenüber auch keiner, aber an der anderen Seite dieser virtuellen Leitung hat sich wieder Lutz eingefunden. Moin Lutz.
Moin Lukas und natürlich auch moin an alle Zuhörenden da draußen.
Jo, wir sprechen heute über das Spiel gegen den FC St. Pauli und über das Spiel der Mädels gegen Ingolstadt. Hätte ich fast wieder vergessen, dieses Spiel schon so weit verdrängt, dass das schon fast vergessen hätte. Da muss ich dazu sagen, habe ich nur eine Halbzeit gesehen, weil ich ja auch auf dem Weg nach Norderstedt war, wo die U23 vom FC St. Pauli gespielt hat. Und deswegen konnte ich nur eine Halbzeit sehen und dann nur ganz wenig Bruchstücke der zweiten Halbzeit. Du hast es, glaube ich, ganz gesehen. Aber ich glaube, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, hat man das meiste schon gesehen.
Ja, ich habe es ganz gesehen. Und wie du schon sagst, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dann hat man einen Eindruck davon, wie das gesamte Spiel war. Aber ich würde gerne noch vorher sagen, ich freue mich ja immer, dass ich bei euch sein darf. Aber ich würde auch gerne noch Tobi noch einmal grüßen von meiner Seite aus, weil wie gesagt, so schön ich das finde, dass ich bei euch aushelfen darf, so schön wäre es natürlich, wenn Tobi auch wieder bereit für den Podcast wäre. Deswegen von hier auch von mir auch nochmal alles Gute.
Ja, wollte ich auch noch erwähnen, auf jeden Fall privat gerade viel Stress am Ohren, kann jetzt auch das Spiel gegen Lohne höchstwahrscheinlich nicht gucken. Von daher gerade schwierig bei ihm, deswegen auch alles Gute und auch liebe Grüße von mir. Und wenn er wieder soweit ist, dann nehmen wir das auch wieder in alter Tradition auf, vielleicht auch mal wieder mit dir, je nachdem, wie es zeitlich passt und wie es gerade auch so vom Spielerischen passt.
Wo ich quasi gerade bin.
Genau. Jo, bevor wir zum Spiel kommen, sei nochmal zwei Danksagungen nochmal rausgehauen. Einmal an Lars, der auch finanzielle Unterstützung dagelassen hat mit einem weiter so. Da sage ich auch nochmal herzlichen Dank dafür und auch ein Spender, der anonym bleiben möchte, aber ein sehr nah Bekannter, sage ich jetzt mal, hat auch nochmal auch ein weiter so sozusagen dagelassen und ein bisschen finanzielle Unterstützung. Auch da vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich immer super geil, so langsam. Also ich sag mal, für dieses Jahr ist der Server schon mal bezahlt quasi. Das ist super geil. Von daher herzlichsten Dank. Und und dann gehen wir jetzt direkt zum Spiel über, würde ich sagen. Aufstellungstechnisch haben wir eigentlich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob wir auch gegen Emsbütteler TV einen relativ hohen Flügelfokus hatten, so wie jetzt gegen St. Pauli. Aber ich würde mal sagen, von der Grundordnung war es relativ ähnlich. Ich meine, wir hatten zwei personelle Wechsel, Evseev und Möller waren drin für Karademir und für Jonas Fedel. Evseev eigentlich klarer Zehner. Er hat auch im Mittelfeld so ein bisschen die Rolle des Dirigenten, des Strukturgebers wieder gegeben. Aber ich glaube, wir haben etwas mit einem etwas ausgeprägteren Flügelfokus gespielt. Spitt und Harry Tonhoff auf links. Und Prasse und Seidel auf rechts, würde ich mal so sagen. Aber kann auch sein, dass das gegen den ETV auch so ein bisschen war. Spiele sind auch in der Richtung etwas schwieriger, so nebeneinander zu legen, weil bei dem einen Spiel hast du 80% Ballbesitz gehabt und bei dem einen Spiel hast du halt 50% Ballbesitz gehabt. Ungefähr jetzt gegen St. Pauli, würde ich mal so tippen. Ich glaube, das war auch sogar in der Statistik, die der SV Meppen dann mal rausgehauen hat, so drin quasi. Aber ich würde sagen, sonst...
Du hast recht, es ist schwierig zu sagen, nachdem man gegen Eimsbüttel ja quasi 90% des Spiels in deren Hälfte verbracht hat, mehr oder weniger. Aber so wie man hört, ist das ja eigentlich auch der bevorzugte taktische Plan, den Alipur hat. Also eher mit mehr Flügel als der Kader eigentlich hergibt, sagen wir mal. Ja, ich meine, dass unsere Spieler sehr, sehr anpassungswürdig oder freudig sind, was leicht fremde Positionen angeht, haben sie ja schon gezeigt. Und von daher glaube ich auch, dass wir uns da, selbst wenn wir mit ausgeprägteren Flügeln weiter spielen wollen, ja, werden wir uns da bestimmt drauf einstellen können, um das schon mal vorwegzunehmen. Das war ja ein guter Schritt, sage ich jetzt mal, jetzt gegen VW.
Ja, fand ich auch. Man konnte wirklich eine Verbesserung im Offensivspiel auf jeden Fall erkennen. Defensiv auch zum Teil, aber es hat sich auch wieder Baustellen gezeigt, die man noch angehen muss. Ich fand auch insgesamt, wenn man die erste Halbzeit sich anguckt, war das ein relativ gutes Spiel. War eigentlich sehr zufrieden mit der Qualität des Spiels, war grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Regionalligaspiel von beiden Seiten halt auch, dass dann am Ende 2:0 für uns, mit 2:0 für uns in die Halbzeitpause gegangen ist. War gerade auch, wenn man sich die Tore anguckt, wann sie gefallen sind, war das glücklich. Aber es war insgesamt auch nicht ganz unverdient. Aber ein Gegentor wäre auch nicht ganz unverdient gewesen. Also ich sag mal, wenn es jetzt 2:0 für St. Pauli ausgegangen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, weil das dann auch sehr, sehr positiv dann für die gelaufen wäre. Aber so war es ja dann halt auch für uns. Von daher würde ich sagen, von einem 2:0 bis zum 0:2 war viel drin, auch nur entschieden 1:1. Aber es war ein sehr gutes Niveau im Spiel und gerade halt unser Offensivspiel fand ich halt erwähnenswert, sehr verbesserungswürdig. Man hat wirklich gesehen, die Verlagerungen haben gut funktioniert. Der ein oder andere Fehlpass war logischerweise immer noch drin. Aber generell war ein Plan zu erkennen, wie man den Ball vom eigenen Tor ins andere Tor bringen will und nicht nur einfach lange Bälle nach vorne kloppen und hoffen, dass Jansen den wohl irgendwie verwertet.
Ja,
Fand ich
verbessert
schon gut.
meinst du, nicht würdig. Also wirklich verbessert war es auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen,
Ja, meinte ich.
es war das beste Spiel, so spielerisch, was wir bisher gesehen haben, finde
Ja,
ich. Also
ja.
wie du schon sagst, von beiden Seiten. Also das war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, was ja 1-0 oder 0-1 hätte sein können oder mit einem Tor Abstand wär logischer gewesen, sagen wir mal. Dementsprechend, ja, das zweite Tor, was gefallen ist, war ja auch so ein, ich sage jetzt mal, ein
Ei.
Ei. Also trifft den Spielverlauf eigentlich doch ziemlich gut, muss man sagen. Also das 1-0, würde ich sagen, war verdient, war auch ein super schönes Tor von Finn oder von Seidel.
Von beiden.
Und ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob es ein Standard Ansprechweise für ihn gibt, ob man ihn eher mit Vornamen oder mit Nachnamen anspricht. Deswegen
Ich glaube, grundsätzlich kann man
halt
immer
beides.
den Nachnamen geben, wenn es keinen Spitznamen gibt. Dann, ja, aber Finn Seidel, genau. Also wie, keine Ahnung. Ich glaube, er ist mit
Egal, war auf
beiden
jeden Fall
d'accord.
ein Knaller, den er wunderschön ins lange obere Eck gewämst hat quasi, also unhaltbar auch. Ein wunderschönes Tor. Auch schon, war es eigentlich auch schon in der Nachspielzeit oder kurz davor?
Es war
Also
davor,
kurz.
ja. Man liest Unterschiedliches. Ich habe 45. Minute gelesen. Hätte eher jetzt 43. oder 44. Aber gut, um 1, 2 Minuten muss man sich nicht streiten. Es war einfach kurz
Ja.
vor der Halbzeit, aber ich glaube, es war noch nicht Nachspielzeit. Es war auch ein bisschen glücklich in der Entstehung insgesamt. Als ich im Stadion war, man muss auch übrigens sagen, man meckert ja immer sehr, sehr viel über Stadien in der Regionalliga. Das ist ja das Stadion von Eintracht Norderstedt, wo St. Pauli auch spielt. War doch ganz, ganz schick. Ist ein kleines, schmuckes Ding, würde ich mal sagen. Schade eigentlich. Ein Gästebereich war gesperrt. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die Ordnerin könnte das auch gesagt haben, aber ich habe es leider nicht, weiß es nicht mehr genau. Der sah aber eigentlich tipptopp aus. Aber da haben wir Fans es erstmal breit gemacht, in Anführungsstrichen, und die Ultras ihre Fahnen aufgehangen. Und dann hieß es, nee, nee, geht da mal bitte weg. Also, ich sag mal, war auch ein bisschen komisch generell alles ein bisschen strange ganz am Anfang. Du hast dich da einfach auf den Parkplatz gestellt, der nicht abgesperrt war oder irgendwo, und dann kam die Polizei und sagt, hier, könnt ihr mal bitte da wegfahren, wir müssen das hier frei halten. Okay. Aus Gründen wissen wir nicht ganz genau. Also danach stand da halt ein Bus, hätte man auch so erklären können, hätte man aber vorher absperren können, damit da halt keine Sau hinfährt erst. Oder damit nicht halt ja, die Autos, die da schon standen, umgeparkt wurden. Und dann drin, quasi als das Stadion geöffnet wurde, wurde auch erst der Bratwurststand aufgebaut. Das war auch ein bisschen komisch, hätte man sich denken können, ja, gut, es sind ja doch recht viele Mapner da. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich habe es auch gelesen, ich habe es aber leider auch wieder vergessen. Ich würde jetzt mal so um die 200, 300 Mapner waren wohl da. Tippen
Ich habe irgendwas, ich meine irgendwas von 400 Zuschauern und 350 aus Metten gelesen zu haben, irgendwie in dem Bereich.
ja, kann auch sehr gut sein, ja, genau. Und ja, deswegen hätte man eigentlich schon vorher zum Grill anspeisen können, aber dann hat es doch funktioniert. Es war nur eine kleine Bude quasi, aber Es ging eigentlich ganz gut und Bier und Bratwurst wurde gesorgt. Also es ist auch nicht ausgegangen. Also der Nachschub ist nicht ausgegangen, wenn ich das mal richtig in Erinnerung habe. Nicht so wie in Oldenburg zum Beispiel. Also da war man dann doch etwas besser aufgestellt mit kleinen Anlaufschwierigkeiten. Aber ja. Ja, wir standen halt hinterm Tor und halt nicht so hinter der Trainerbank sozusagen. Und das war ein bisschen schade. Und deswegen war die Sicht nicht hundertprozentig gut. Aber ich habe halt beim 1-0 die ganze Zeit auch, war ja viel Ping-Pong. Der Ball wurde dann abgefälscht, dann sogar per Fallrückzieher rausgeklärt, dann wieder zurückgeschossen. Einmal Glück gehabt. Von unserer Position aus sah es so aus, dass einer, der zum Kopfball hochgegangen ist und den Ball im Spiel gehalten hat, nach Schuss von Möller war es, glaube ich, der wäre daneben gegangen auf jeden Fall und der hat ihn dann im Spiel gehalten und dann, glaube ich, Willi Evsejew hatte den letzten langen Ball dann auf Seidel gespielt, der dann das Ding, ja, wie du sagtest, wunderschön ins lange Eck geschlänzt hat. Und ja, das war dann zu dem Zeitpunkt insgesamt wohl verdient, ein bisschen glücklich halt, wie gesagt, auch schon, aber ich würde fast sagen, ich überlege gerade, wer hatte da Chance plus in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wenn ich so nochmal Revue passieren lasse, würde ich fast schon eher St. Pauli tippen. Aber es war doch schon ausgeglichen. Also, wenn es mit 1-0 in die Kabine gegangen wäre, dann wäre es auch okay gewesen. 2-0 war dann halt noch glücklicher, weil es auch noch ein Torwartfehler war. Da durfte sich Marek Jansen eintragen und Christopher Shepard vorgelegt. In dem Fall, das fand ich dann auch gut, dass die beiden jetzt, gefiel mir sowieso ganz gut als Verteiler, so ein bisschen Ballverteiler. Zu Marek Jansen muss ich dir eigentlich noch eine Frage stellen, wie du das gesehen hast, weil in unserem Blog gab es von ein, zwei Leuten, vielleicht auch von ein paar mehr, relativ schlechte Stimmung gegen Jansen, dass der halt schlechtes Spiel gemacht hätte. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so empfunden. Auch nicht in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht,
ist mir im Spiel auch nicht aufgefallen. Ich meine, dass er ein bisschen lustlos manchmal wirkt, ja. Aber fand ich eigentlich, also gerade in diesem Spiel eigentlich nicht. Also,
ja, ich fand auch.
Das gegen Eimsbüttel hat er auch einmal noch so eine große Chance nach dem 1-0 noch gehabt, wo ja, man auch sagt, er ist ein bisschen arrogant, darf versuchen, den Ball zu lupfen. Ich glaube, aus diesen Sachen rührt das noch so ein bisschen her, dass er da manchmal, und gerade in den ersten Spielen war er auch noch so ein bisschen, wo man sagte, ja, erst das Interview, die Mannschaft so ein bisschen anzählen und dann keine Leistung in dem Sinne bringen. Aber also bei dem Spiel fand ich, es ist keiner irgendwie vom Willen oder von der Leistung her irgendwie sichtbar abgefallen. Also ich fand, das war ein, ja, ich sag mal, erstklassiges natürlich Quatsch, aber das war ein tadelloser.
Ja, so habe ich es auch ehrlich gesagt empfunden, muss ich sagen. Ich fand auch, man muss ja auch sagen, er hat ein Tor gemacht und am 3-0 war er maßgeblich auch beteiligt. Und insgesamt fand ich eine Verbesserung, gerade zu den ersten Spielen, so wie du richtig sagst, das fand ich schon erkennbar. Ich glaube, man muss ihm auch noch ein bisschen Zeit geben. Vielleicht hat dieses Tor auch dazu geholfen, dass er jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Knoten geplatzt ist, wie man so schön sagt. Aber gut, das wird dann die Zukunft zeigen.
Ja, also ich finde, in jeder Hinsicht kann dieses Spiel ein bisschen Mut machen, weil wir, wie schon gegen Hannover, jetzt auch immer wieder oder immer mehr offensives Konzept zeigen oder das erkennbar wird. Und ja, da, also gerade als Stürmer, also Marek im Speziellen als Zielspieler vorne, glaube ich, kannst du auch viel mehr davon profitieren, wenn die Mannschaft dahinter halt eingespielt ist und weiß, wie sie den Ball nach vorne bringen soll. Deswegen glaube ich, dass das einfach einfach ein weiterer Schritt war dazu, dass wir halt ein stabileres Offensivspiel aufs Feld bringen. Und ja, zum Chancenplus würde ich vielleicht noch sagen, also gefühlt würde ich sagen, hatten wir mehr Offensivaktionen, aber wie das ja des Öfteren der Fall ist, hatte St. Pauli ein bisschen größere Chancen, weil St. Pauli mehr über die Konter gekommen ist und dann ein bisschen mehr Platz hatte bei den Aktionen, die sie hatten. Deswegen bei Expected Goals wäre wahrscheinlich Pauli leicht vorne gewesen vor dem 1-0. Aber ja, wie gesagt, unverdient ist das dadurch, dass wir mehr Offensivanteile hatten, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht. Ja gut, wie du schon sagst, wie wir auch gesagt haben, das 2-0, da war dann schon ein bisschen glücklich, sowohl in der Entstehung, dass der Torwart den Ball an der kurzen Ecke, gut, ist auch schwierig.
Schöner Pass von Schepp aber tatsächlich.
Ja, insgesamt sah das gut aus. Ja, letztlich ist natürlich ein bisschen weit außen, also letztlich ein bisschen weit raustragen. Und dann, gut, der Torwart muss natürlich eigentlich die kurze Ecke zumachen, wie man so schon sagt. Ist dann halt ein bisschen zu langsam unten und ja, der Ball geht halt quasi genau zwischen Pfosten und seinem Körper, unter seinem Körper durch ins Tor, beziehungsweise er verlangsamt ihn ja noch, dass er, wie man das dann in der Zeitlupe gesehen hat, oder nicht in der Zeitlupe, aber im Fernsehen gesehen hat, wie er quasi sehr, sehr langsam dann noch über die Linie rollt, ist natürlich maximal glücklich, dass es genauso gepasst hat. Aber ja gut, ich meine, das
Nimmt
Glück
man
haben
mit.
wir auch des Öfteren schon mal nicht gehabt. Von daher, genau, nimmt man das mit. Und zu dem Zeitpunkt war natürlich, ja, ich sag mal, maximal die Stimmung auf dem Höhepunkt, sagen wir mal, wenn man in die Kabine geht und kurz vorher nicht nur das 1-0, sondern sogar noch einen nachlegt.
Ja, ich möchte aber noch kurz, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, auch nochmal auf die defensiven Schwächen, die sich auch in der ersten Halbzeit schon offenbart haben, eingehen. Und zwar gerade, ich finde ja, Spreckelmeier und Suarez in der Innenverteidigung, die haben einen sehr, sehr starken Job gemacht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die beide gefühlt nach 5 Minuten gelb gekriegt haben. Und Suarez, glaube ich, auch noch angeschlagen war, relativ früh im Spiel. Ich glaube sogar vor seiner gelben Karte noch. Und halt die Paulianer, wie du schon sagtest, über Umschaltmomente kommen und auch über schnelle, logischerweise, Umschaltmomente. Und gerade dann, wenn du dann schon früh gelb hast, kannst du halt nicht nochmal eben schnell den Trikotzupfer machen, um halt den Angriff zu unterbinden, was halt wir in den ersten 15 Minuten dann mal machen mussten. Zum Schiedsrichter sei auch nochmal gesagt, hat einen guten Job gemacht tatsächlich. Muss man ja einfach mal erwähnen, wenn das mal so ist. Hab jetzt, glaube ich, auch keine Szene in Erinnerung, wo ich mich aufgeregt habe über ihn. Von daher ist das eigentlich schon fast ein Qualitätsmerkmal. Wenn ich mich nicht aufrege, dann war es eine gute Schiedsrichterleistung, kann man einfach mal so festhalten, würde ich mal so tippen. Oder eine Pro-Meppen-Leistung, aber das war in diesem Fall ja halt nicht. Sondern halt insgesamt war, glaube ich, auch ein ruhiges Spiel, wenn man mal ehrlich ist. Also ich glaube nicht, dass da viel Aufregungspotenzial überhaupt da war, so.
Ja, es ist irgendwie paradox, wenn man bedenkt, dass es ja gerade in der zweiten Halbzeit 8 Minuten Nachspielzeit gibt und völlig zu Recht so lange Nachspielzeit gibt, dann zu sagen, das Spiel war super ruhig, war, ich sag mal, ein einfaches Spiel für den Schiedsrichter eigentlich, gab auch ja, wie du sagst, gefühlt nach 5 Minuten schon 2 gelbe Karten. Aber er hat, ja, also der Schiedsrichter fand ich auch, war absolut unauffällig. Die gelben Karten waren,
Zu
ja,
Recht, ja.
habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau vor Augen, ja, zu Recht, oder vielleicht auch, um das Spiel direkt zu beruhigen, wenn, dann hat er es auf jeden Fall geschafft. Und
Ich
ja,
muss
er
mal
hat
eben
es
schnell
überhaupt.
schauen, wer denn noch gelb gekriegt hat. Also ich war die gelben Karten von Spreckelmeier und Suarez waren hundertprozentig verdient. Spreckel hat ihn, glaube ich, am Trikot gezogen und hat da einen Angriff unterbunden. Und Suarez hat einen richtig umgemäht. Und die andere gelbe Karte war Tim Möller. Puh, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das ein Trikotzupfer war. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Aber Freunde, das war auch alles. Also wir haben relativ früh re hart zugelangt, würde ich mal sagen. Und das war's dann halt. 11. Minute Bruno Suarez und okay, 42. Minute Spreckelmeier. Okay. Habe ich anders. Und Möller. Also vielleicht gab es da mal kurz Rudelbildung. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, gerade wenn ich das so sehe, wenn zweimal oder vielleicht hat auch der Kicker hat ja manchmal auch Probleme mit Torschützen. Von daher ist vielleicht auch die gelbe Karte nicht ganz richtig. Vielleicht, egal, gut. Lassen wir es. Aber ja,
Ja,
grundsätzlich gute
auf jeden Fall
Leistung.
gute Leistung, genau, würde ich auch sagen.
Zum Thema Abwehr würde ich jetzt noch mal kommen. Wie gesagt, Innenverteidigung fand ich dann doch schon stärker. Genau, Spreckelmeier auch gegen den ETV ja auch schon mal sehr lobend erwähnt mit seinem Stellungsspiel. Suarez gute Zweikämpfe, auch gute Luftzweikämpfe gehabt. Über Außen hatten wir dann aber schon größere Probleme. Und ich finde gerade unsere linke Seite, Haritonov und Zbyt, muss ich da beide mit ins Boot nehmen, weil ich finde, Zbyt ist klar offensiv, Haritonov ist klar defensiv. Bei Seidel und Prasse auf der anderen Seite ist das ein bisschen fließender, würde ich sagen, wo ich da aber Prasse jetzt auch ein bisschen defensiver sehen würde als Seidel. Aber da würde ich, da die sind eigentlich ja beides eher offensivere. Von daher, und bei Zbyt und Haritonov ist es eigentlich klar unterteilt. Haritonov Linksverteidiger und Zbyt offensiver außen. Manchmal auch im Zentrum, ist auch, ne, je nachdem, wie sich das Spiel verlagert. Aber ich würde die jetzt beide einfach mal auf außen setzen. Und ja, über die Seite ging halt viel. Also wir haben ja eine Manndeckungsverteidigung. Das ist ja das, was Alipur ja auch, wofür er so ein bisschen steht, in Anführungsstrichen. Das ist ja das, was er machen möchte. Und das bietet ja Probleme und halt auch, ja, eine gute Verteidigung, aber muss ich halt auch so ein bisschen einspielen. Und wenn du dann halt Manndeckung machen willst, so, ich sag mal, zum Ball verteidigen, dann kann es halt auch mal passieren, dass du dich so ein bisschen auseinanderziehen lässt oder zusammenziehen lässt und dann ist auf außen sehr viel Platz. Und das hatte ich schon in der ersten Halbzeit gesehen oder ist mir aufgefallen, habe gedacht, puh, wie viel Platz der da hat. Manchmal konnte man es noch rausgrätschen dann, dass du zur Ecke geklärt hast oder zum Einwurf oder halt auch den Ball noch behauptest, faul gezogen, wie auch immer. Das gab es dann halt doch recht häufig. Aber diese Räume, die haben mir schon in der ersten Halbzeit Sorgen gemacht. Dass es damit 2-0 in die Halbzeit ging, habe ich schon gedacht, okay, gut, dann haben wir das überstanden. Können wir jetzt vielleicht etwas beruhigter in die zweite Halbzeit gehen, weil zu psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt solche beiden Tore zu machen, das kann dir eigentlich nur Sicherheit geben, habe ich gedacht. Und gerade auch das 3-0 kurz nach der Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, da hatte ich eigentlich schon gehofft, dass man jetzt quasi schon den Deckel drauf gemacht hat. Sollte dann halt nicht so sein. Aber so gut die Offensive sich weiterentwickelt hat, die Defensive bleibt immer noch eine Baustelle. Aber das ist auch klar, ehrlich gesagt, weil du da auch recht viel schon immer wechseln musstest. Ne? Du bist mit Fädel angefangen in der Innenverteidigung, ist dann verletzt weggefallen. Dann ist er im defensiven Mittelfeld verletzt weggefallen. Dann hast du es mit Möller probiert und fand ich sehr gut, ehrlich gesagt. Möller ist auch einer, der im Zentrum dann, als ob sei es defensives Mittelfeld oder halt Innenverteidiger, das kann er sehr gut. Karademir hat beides schon gespielt. Tobias Missner, wer sich noch erinnert, der hat ja auch gefühlt 10 Minuten gespielt und musste verletzt runter. Ich hoffe, wird dann vielleicht auch mal eine Alternative für diese Viererkette, die wir jetzt spielen, also von der Dreierkette, würde ich mich jetzt erst wahrscheinlich mal verabschieden gedanklich. Finde ich auch in Ordnung. Ich finde unser Spiel doch deutlich besser mit zwei Außen als mit einem und klingt jetzt ein bisschen paradox, weil ich gerade Kritik geübt habe, aber ich glaube, wenn sich das einspielt, dann kann das schon sich besser stabilisieren, als wenn wir nur mit einem Außen spielen, mit dem Schienenspieler, wie das immer so schön heißt. Aber gut, da wird sich dann zeigen, wie es wird.
Da, dass man allgemein sich so ein bisschen auf den offenen Schlagabtausch eingelassen hat, dass man also deutlich offensiver stand als gegen, kein Beispiel, aber dass man, wenn man ein bisschen offensiver steht, ja, ich sage jetzt mal, per Definition auch ein bisschen mehr Platz nach hinten lässt. Und
Hannover vielleicht? Hannover vielleicht ein Beispiel, so Hannover 2.
Ja, Hannover als ist ja kein Gegenbeispiel. Ich habe eigentlich nach einem Gegenbeispiel gesucht.
Ich dachte, du hättest ein gleiches, also du hast gesagt, St. Pauli war so ein bisschen wie Hannover, das Spiel so ein bisschen.
Nee, okay, ich wollte eigentlich ein Gegenbeispiel suchen, wo wir wirklich uns hinten reingestellt haben. Gut, das gab es jetzt halt nicht, aber trotzdem fand ich, dass man das schon in Betracht ziehen muss, wenn man halt wirklich aktiv versucht, Tore zu schießen. Und das haben wir ja eigentlich die ganze Halbzeit über. Dass dann auch mal ein Raum nach hinten offen ist. Ja gut, das passiert auf dem Level halt, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, dass das spielt sich auch noch ein. Und ich vermute mal, Haritonov ist noch so ein kleiner Unsicherheitsfaktor, ist doch absurd so ein bisschen, dass er trotzdem auch offensiv gute Aktionen wohl hat, aber halt defensiv doch immer den einen oder anderen Wackler drin. Aber trotzdem ist halt einer, vielleicht auch, weil die Alternative fehlt, jemand, der dann halt immer 90 Minuten ackert und spielen kann und darf. Bin ich mal gespannt, wenn mit Missner vielleicht eine Alternative kommt, ob das dann besser, schlechter oder wie auch immer wird, ob er dann trotzdem spielt, weil er halt ja sich bewährt, ne? Muss man schauen. Ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr an die Wand nageln, aber beide Tore sind halt auch über seine Seite gefallen in der zweiten Halbzeit. Und da müssen wir gleich auch noch drauf eingehen. Aber kommen wir erstmal, ich würde sagen, wir können die erste Halbzeit abhaken, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also hatten wir, ich habe die gefühlt schon abgehakt, gerade nachdem du jetzt auch schon mit dem dritten Tor angefangen hast. Genau, das.
Ja.
Wir sind ja gut aus der Halbzeit gekommen, auf jeden Fall.
Genau, das ist auch, finde ich auch cool, dass wir dann eigentlich wie in der ersten Halbzeit eigentlich auch weiter Gas gegeben haben, trotz 2-0 und da auch die erste Riesenchance. Ich meine, das Tor ist gefallen noch vor der 50. Minute, ich glaube so die 48. und 49. so in den Dreh. Und ein Tor quasi wieder nach Ecke, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen weit gefasste Ecke, aber auch Spreckelmeier mit einem überragenden Kopfball, wo der Torwart dann den wirklich aus dem letzten Eck fischen müsste, da hat er dann, wie man immer so schön sagt, seinen Fehler wieder gut gemacht und hat den dann um den Pfosten gelenkt und dann die Ecke, ja, ich sag mal, Schuss von Jansen wurde rausgeklärt vom Torwart wieder und dann konnte Suarez den Ball ins leere Tor köpfen. Zeigt sich auch mal wieder, wie viel Macht so ein Stadionsprecher hat. Also der hat Spit halt das Tor zugegeben und in allen Tickern dieser Welt gefühlt ist dann halt Lars Spit geführt als Torschütze des dritten Tores. Das ist so ein bisschen wie, ich musste jetzt gerade dran denken, wie der Stadionsprecher, der dann schon das Spiel in Hamburg für beendet erklärt hat oder in Heidenheim für beendet erklärt hat und dann alle aufs Tor aufs Spielfeld gestürmt sind, weil sie alle dachten, der HSV ist aufgestiegen. Also Stadionsprecher haben doch mehr Macht, als man sich einfach mal so vorstellen kann. Dann müssen sie halt mit dieser Macht aus großer Verantwortung führt, aus großer Kraft für große Verantwortung, um mal ein Zitat aus Spider-Man zu bemühen. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann halt schon das Richtige dann immer durchgibt. Ja, genau, deswegen so alles war's.
Paradoxerweise, weil die beiden ja jetzt nicht so die allergrößte Ähnlichkeit haben. Nee. Keine Ahnung, gerade mir gewesen wäre, aber egal.
Ja.
Lustigerweise, ich hab einen Moment gedacht, dass es vielleicht so ein Eigentor war, weil ich ein langes und hohes Bein von einem Paulianer noch gesehen hatte.
Und ja, ins Gesicht von Suarez, ja.
Ja, genau. Also man hat nur gesehen, oder ich hatte nur gesehen, dass der hohe Fuß quasi Richtung Ball ging. Und kurz gedacht, dass er das vielleicht gewesen sein könnte. Und dass der Stadionsprecher, gut, den habe ich natürlich nicht gehört, dass er vielleicht deswegen einfach einen Möppner gesagt hat, weil er halt kein Eigentor durchsagen wollte. War dann doch im Real Life war es dann doch erahnbar, sage ich mal. Das war schon relativ weit weg und die Bildqualität ist ja leider bei den AI-Kameras nicht, ich sag mal, nicht HD oder vielleicht nominell HD, aber ja, ich meine, besser cool, als in Oldenburg ist auf jeden Fall, aber trotzdem.
Ja. In Oldenburg, da hat der Kommentator ja, glaube ich, gesagt, dass da jetzt bald Glasfaser hingelegt wird und dann sollte es besser werden.
Genau, da hat der Kommentator gesagt, da liegt es wirklich am Internet, dass sie quasi das Signal nicht in die weite Welt rausschicken können, weil das Internet einfach zu langsam ist vor Ort. Und dass das besser werden soll, wenn die Glasfaser kriegen, auch schon irgendwie schwierig, sag mal, so eine Aussage tatsächlich im Jahre 2023, aber so.
Wir sind in Deutschland, das musst du immer dazu beachten. Das kannst du in jedem anderen Land, wäre das peinlich. In Deutschland denkt man sich, ja, Deutschland
halt. Ist halt so.
Ja, genau, müssen wir halt so hin. Ja,
keine Ahnung.
Halt schwierig. Ja, aber, nee. Ja. Ich finde es aber witzig, dass dann halt so, es gibt ja doch ein Highlight-Video noch, was mir jetzt auch vor dem Spiel nochmal, vor der Aufnahme nochmal reingezogen habe. Da ist alles blitzscharf, blitzblank, wollte ich ja sagen, aber da ist alles halt gut.
Gut. Ja, wahrscheinlich nehmen die das, also ich könnte mir vorstellen, dass sie das Highlight-Video, also aus den Kameradaten nehmen und nicht das, was live gestreamt wird. Werden
ja, musste, klar,
genau. Logisch,
ja.
Und das ist deswegen halt unkomprimiert vielleicht vorliegt.
Ja, klar, so wird es sein, ja. Das ist ja auch verständlich. Ich meine, das ist dann am Internet nicht also bei den meisten oder an der
Mobilfunk. Ist zumindest schlau, dass dann das nicht komprimierte Video zu nehmen, wenn man dann die Zeit hat, das hochzuladen und nicht streamen muss, ja, auf jeden Fall.
Genau, nee, ich hatte im Stadion halt noch gedacht, weil ich mich gewundert habe, dass Suarez halt noch raus musste und geblutet hatte oder einen Cut hatte oder wie auch immer, dass er das Tor vielleicht irgendwie mit dem Gesicht gemacht hat, mit der Lippe quasi, dicke Lippe riskiert. Aber nee, dass er vom Spieler getroffen wurde von Paulius, habe ich dann auch nur in den Highlights erst noch gesehen. Aber ja, auch logisch, weil dass er Kopfball gemacht hat, hatte ich vorhin irgendwie abgespeichert, aber ich war dann halt irgendwie, okay, er muss raus, er muss sich irgendwie verletzt haben, muss ja beim Kopfball passiert sein, weil ich war schon im Jubel quasi und habe dann nicht gesehen, dass da noch ein Paulianer mit dem Fuß dran war, also an Suarez. und 3-0, da war ich dann wirklich, wie gesagt, schon sicher und gedacht, alles klar, das fahren wir jetzt mal locker nach Hause, dass wir noch ein Gegentor kassieren, da hatte ich gedacht, ja, ist halt gerade halt auch bei der Qualität von St. Pauli, die haben ja, glaube ich, den besten Torschützen in der Liga gerade, Bennett Winter, dass da vielleicht nochmal ein Tor passieren kann, okay. Dass es dann halt 2 Minuten später passiert, fand ich dann nicht mehr okay und hab da schon gedacht, boah, nee, Alter, okay, 3-1, auch noch okay, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Naja.
Richtig, richtig. Da war noch so der Gedanke, ja, ist noch okay, Hauptsache wir machen gleich noch einen. Dann wieder ja, für die Sicherheit.
So haben wir auch gespielt. Genau, ja. Und da bin ich jetzt, da muss man jetzt auch sagen, ist das clever gegen eine Mannschaft, die so klar auf Konter spielt? Also ich komme mal eben zum 3-1. Also da ging auch ein bisschen über die Flügel, aber insgesamt, da muss man sagen, war das schon in der Innenverteidigung ein bisschen ein Problem. Auch Soares war es, glaube ich, könnte aber auch Sprechermeier gewesen sein, die da dann den Zweikampf verliert. Und dann auch wie das Tor fällt wahrscheinlich auch nicht häufig so aus sehr spitzem Winkel dann doch unter die Latte gehämmert. Musste da jetzt so ein bisschen dran denken, so dass das wie das Tankulic-Tor war gegen Viktoria Berlin, glaube ich, in der Saison, wo wir diese überragende Hinrunde gespielt haben unter Rico Schmidt. Auch so okay. Ein Tor, was einfach nie wieder passiert. Aber du hast es nicht mehr in Erinnerung, höre ich raus.
Nein, ich mein Gedanke war, dass André Schürrle-Tor gegen Brasilien, so auch aus kürzesten Winkel, aber gut, ja, ich habe das Tor wirklich nicht vor Augen, aber mein Gedanke war bei Schürrle und Brasilien, wo er das Tor auch wo quasi von der Grundlinie irgendwie unter die Latte hämmert. ja.
Ja, genau.
Das deswegen habe ich jetzt geschmunzelt, dann, weil wir genau quasi wahrscheinlich genau ein Abziehbild vor Augen hatten, aber jeder ein anderes, was so halt nie fällt.
Ja, genau. Ja, ja, das deswegen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn dann so ein Tor fällt, okay, dann, aber du kannst dich jetzt so ein bisschen drauf einstellen, so hast dann gemerkt, okay, wir sind doch anfällig. Wir haben heute nicht das Glück, dass alles, selbst wenn wir Lücken offen lassen, dass die dann halt am Tor vorbeigehen oder dass Bennett Schmidt die dann hält, sondern dass wir doch anfällig sind. Und jetzt stellen wir uns ein bisschen drauf ein. Nicht, dass wir das Offensivspiel einstellen, weil ich glaube halt, das ist weder Adrian Alipur Fußball noch ein Fußball, mit dem der SV Meppen jemals gut gefahren ist. Also versuchen, sich hinten reinzustellen. Also und damit Erfolg haben. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, wenn ich das in Erinnerung habe. Also zumindest nicht in der letzten Vergangenheit quasi.
Ja, also ich find's logisch. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Harakiri gespielt hätten, sondern wir haben einfach versucht, weiter, wenn wir den Ball hatten, halt den Ball halt nach vorne zu bringen und halt ein Tor zu schießen, ohne jetzt irgendwie völlig hinten aufzumachen. Also ich finde, wie wir gespielt haben, war vollkommen logisch, vollkommen nachvollziehbar und fand ich auch vollkommen richtig, dass wir versuchen, das Tor zu machen. Gut, ich meine, es war halt so ein bisschen wie das Spiel halt bei uns. Gut, geht halt dann auch nicht jeder Ball rein und bei Pauli ist dann halt noch einer reingegangen, um dem schon mal vorzugreifen, aber
ja, okay. Nee, also, dass wir weiter nach vorne spielen, auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast einen 2-Tore-Vorsprung. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass man sich trotzdem, dass man versucht, jetzt auch mehr vielleicht auf Konter zu spielen, weil das haben wir ja eigentlich das ganze Spiel über gar nicht gemacht. Ich meine, klar, den einen oder anderen Steckpass haben wir dann auch versucht, hinter die Abwehr zu kriegen. Aber ich fand, so Umschaltmomente hatten wir kaum. Und da hatte ich jetzt gedacht, könnte man sich vielleicht da so ein bisschen mehr drauf einstellen, vielleicht auch in dem Sinne wechseln, dass man dann halt auch ein paar Spieler von der Bank bringt, die das dann besser können. Aber und vor allen Dingen habe ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich nochmal in den Konter laufen bei einem Stand von 3-1 für uns. Das war ja das 3-2 so ein bisschen auch über unsere linke Seite. Ist der Paulianer, ich weiß gerade nicht, wer ihn vorgelegt hat, aber ist ja auch egal, der dann quergelegt hat auf Bennett Winter, der dann halt wirklich auch das Ding perfekt trifft und unhaltbar dann unter die Latte oder ins lange Eck zieht. Also Angriff wie aus dem Lehrbuch. Und das wundert mich dann halt, dass man doch noch sich so hat auskontern lassen beim Stand von 3-1 und dann halt in der 75. Minute, wo das Spiel halt schon, ja, eigentlich so langsam auf die Endphase zugeht. Also, aber gut, ist halt passiert, ist vielleicht auch was, wo man sagt, okay, da müssen wir dran arbeiten, dass sowas halt nicht nochmal passiert. aber fand ich dann doch schon sehr, sehr krass. Und das hat auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt mit einem guten Gefühl in die Schlussphase gegangen bin.
Ja, das war ist so ein bisschen zwiespältig natürlich. Ich meine, erstmal fand ich, dass wir nicht auf Konter gespielt haben, war fand ich auch nachvollziehbar, weil wir haben auch nicht gepresst irgendwie, fand ich. Wir haben nicht irgendwie versucht, quasi einen Umschaltmoment zu erzwingen irgendwie und dann halt einen Ball zu erobern und dann zu kontern, sondern wir haben halt, klar, wir haben versucht, den Ball zu erobern, logisch, aber wie gesagt, nicht in dem Sinne als Pressing, um St. Pauli in einen Konter zu zwingen, sondern um halt danach einen Angriff aufzubauen. Und das finde ich generell, wenn das unser Plan ist, finde ich das in der Regionalliga auf jeden Fall langfristig die erfolgsversprechendere Angriffsvariante, weil wir halt generell gegen die meisten Teams Favorit sein werden, ob wir das jetzt nominell sind oder nicht. Aber wir werden, glaube ich, öfter das Spiel machen müssen als der Gegner. Und deswegen finde ich, wenn wir einen offensiven Ballbesitz einstudieren und damit auch umgehen können, finde ich das viel, viel besser, als wenn wir versuchen, einen zweiten Ball zu erpressen, um dann einen Konter einzuleiten. Und deswegen fand ich das eigentlich gut, dass wir so gespielt haben und dass wir dann, mit unserer Offensive, die halt auf dem Platz ist, versuchen, die Ballbesitze dann halt auch in Torchancen zu verwandeln, finde ich auch logisch. Gut, dass dann halt so ein Lehrbuchkonter, gerade wie beim 3-2 dann dabei zustande kommt. Gut, das ist natürlich, bitter natürlich, aber kann halt auch passieren, weil man muss auch einfach sagen, der war bockstark gespielt. Und ich meine, der Ball war aus, wie du schon sagst, aus dem Lehrbuch gekontert, wunderschön nach außen gespielt. Und dann natürlich so reingebracht und so verwandelt. Ja, das kann halt passieren. Da würde ich halt auch sowohl Aritonov auf außen als auch den Innenverteidiger. Ich weiß gar nicht, wer bei Schmidt war. Bei Schmidt sag ich schon, bei
Winter.
Wer ist er nochmal?
Winter.
Bennett Winter. Winter, genau. Bennett Winter. Genau, wer auch immer jetzt für ihn zugeteilt war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber da würde ich auch auf keinen Fall irgendeinem Vorwurf machen, weil das ist halt so ein Angriff, kriegst du halt einfach bockschwer verteidigt.
Ja, ja, klar, das kommt natürlich dazu.
Die Tore, die Pauli gemacht hat, die beiden waren halt auch, das schaffen die auch nicht in jedem Angriff so. Und von daher finde ich auch am Ende, dass das Spiel halt relativ verdient. Ich meine, wir machen unsere Tore nicht so, dass Seidel den so perfekt trifft und dass Marek den dann reinlümmelt, sind auch zwei Tore, die so nicht immer fallen. Und das gilt für die beiden von Pauli halt auch. Bleibt am Ende ein 1-0 über, wenn sich die beiden aufgeteilt haben oder negiert haben. Und ja, Gott. Also ich fand es auf jeden Fall gut, dass wir so weitergespielt haben. Und beim 3-0 oder beim 3-1 nehme ich dann lieber ein Tor dafür in Kauf, wenn man dann halt versucht, noch eins zu machen.
Ja, okay. Ja, grundsätzlich würde ich das,
sehe ich das aus. Spricht sich natürlich einfach, wenn man im Nachhinein 3-2 gewonnen hat. Ne? Wenn wir dann am Ende nur 3-3 spielen, dann ist das Urteil wahrscheinlich auch von mir, aber von jedem anderen und ist auch vollkommen zu Recht. Also das ist natürlich, der Erfolg gibt einem da recht. Da wir das Spiel gewonnen haben, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Gut, dazu müssen wir das halt gewinnen.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Also grundsätzlich bin ich auch immer noch dafür, dass man sagt, lieber noch ein Tor schießen als zu mauern, in Anführungsstrichen. Trotzdem finde ich halt schon, dass du bei einem Stand von 0-0 anders in der Defensive arbeiten solltest als bei einem 3-1 jetzt. Also deswegen, also ein 3-0 sowieso, aber wenn dann kurz danach das 3-1 fällt, deswegen können wir über ein 3-0 eigentlich nicht reden, weil wir haben quasi nicht 3-0 geführt. Wir haben aber halt eine Zeit lang 3-1 geführt. Und ich finde halt schon, dass du gerade auch mit Hinblick auf die erste Halbzeit, wo halt über die Außen schon sehr, sehr viel durchgegangen ist, musst du eigentlich auch beim 3-1 dann halt noch ein bisschen mehr Augenmerk auf diese Schwachstelle in Anführungsstrichen oder auf diese starke Position des Gegners haben, dass du dann da ein bisschen dann versuchst dann, dass das dann halt Unterstützung halt kommt für Haritonov oder halt für Prasse, dass dann halt, dass du dann halt die anderen außen vielleicht ein bisschen zurückziehst, dass du das zentrale Mittelfeld vielleicht ein bisschen verschiebst oder so. Aber sind vielleicht auch Sachen, die wir dann später sehen werden in späteren Spielen. Das ist jetzt halt vielleicht auch noch so eine zu neue Situation, weil wir das halt gar nicht hatten. Gerade auch auswärts nicht. Wir haben auswärts, ich überlege gerade, haben wir auswärts, glaube ich, jetzt zum ersten Mal auch geführt, oder? Wir haben auswärts halt gegen Oldenburg verloren, gegen Jeddelo verloren und gegen.
Ja, du hast recht. Die erste Führung, ja.
Wir haben auswärts nur zweimal verloren. Zu Hause haben wir noch einmal verloren gegen Bremer SV, ja. Nee, okay, dann waren das die beiden. Aber da hat man auf jeden Fall zurückgelegen. Gegen Jeddelo hat man das 1-1 per Elfmeter gemacht. Da war die Mannschaft eigentlich auch noch ganz anders eingestellt, halt durch Ernst Middendorf. Von daher muss man sagen, abwarten. Trotzdem Kritik, finde ich, kann man äußern. Aber was du sagst, ist ja auch richtig. Aber gut, da müssen wir jetzt halt in Zukunft sehen, was da jetzt so passiert. Ich fand aber trotzdem beim Stand von 3-1 das Offensivspiel würde ich trotzdem weiter loben. Also ein 4-1 lag auf jeden Fall auch in der Luft. Wahrscheinlich auch eher in der Luft als dann dieses 3-2, als es dann gefallen ist. Da hatte ich noch Jansen gerade mit der Kopf, der dann auch noch eine gute Chance hatte. Und was wenig auch richtig stark fand, also Lars Bitt wurde ja ausgewechselt in der 63. Minute, aber er wird einfach zu einem Granatowski 2.0. Das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, aber es ist immer wieder erstaunlich, was der Mann ackert und was der Mann abreißt und in was der sich alles reinwirft, sozusagen. Sei es Ball, Gegner oder was auch immer. Von daher da auch nochmal Lob an ihn, aber auch an den, der für ihn reingekommen ist. Lukas Eixler kriegt für mich auf jeden Fall auch noch. Also, ich finde, er hat sich noch nicht so krass weiterentwickelt, wie ich mir das am Anfang der Saison gewünscht hätte. Also, Luca Prasse hat da einen Schritt auf jeden Fall weiter nach vorne gemacht. Muss man aber auch fairerweise sagen, Lukas Eixler spielt auf einer Position, die deutlich umkämpfter ist als die von Prasse. Deswegen kriegt Prasse mehr Spielzeit. Aber was Lukas Eixler in diesem Spiel gemacht hat, hat mir richtig gut gefallen. Also in Bedrängnis, er ist jetzt nicht so ein Schrank wie Marek Jansen, hat es aber deutlich besser hingekriegt in der zweiten Halbzeit, Bälle festzumachen, auch zu verteilen. Fußballerisch ist er ja sowieso ein starker Junge quasi, also gut am Ball, gut am Fuß. Und trotzdem hat er es dann geschafft, auch wenn er mal gedoppelt wurde, dann Bälle zu behaupten, noch zu verteilen. Dann, was vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, war, wenn du dann in so einer krassen Bedrängnis bist, vielleicht ein Foul zu ziehen oder so, wenn's dann halt gar nicht anders geht. Das muss dann vielleicht nochmal passieren, aber manchmal hat es auch gefehlt, dann den Pass in die Mitte zu bringen, oder vielleicht war da auch keiner, wenn das dann mal geschafft hat. Also auch da gibt es halt noch deutlich Verbesserungspotenzial, aber ich fand Lukas Eixler in diesem Spiel auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Letztens Spieler halt ein bisschen im Schatten gewesen, hat auch, glaube ich, weniger Spielzeit gekriegt, jetzt in der 63. eingewechselt, hat mir aber, ja, wie gesagt, richtig gut gefallen. Und ich glaube, dass der als Joker dann auch nochmal seine Chancen kriegen wird und da auch sehr, sehr für Gefahr sorgen kann.
Ich glaube, ihm kommt das auch zugute, dass wir halt ein bisschen offensiver spielen oder wenn das Spiel ein bisschen offensiver ist, kommt das seiner Spielweise ein bisschen mehr zugute als Prasse, der ja, finde ich, tatsächlich ein bisschen defensiver steht als auch seine Ursprungsposition.
Ja, ich meine, Eixler kommt ja auch als klare Offensivkraft, ist ja auch mehr Zentrumsspieler, und das konnte er jetzt hier gut einbringen. Und wie gesagt, auch gegen recht körperliche Gegner in diesem Fall. Also ja, aber genau, wenn wir ein funktionierendes Offensivspiel haben und nicht einfach nur langen Ball nach vorne kloppen, das ist für Angst auf jeden Fall und für jeden da vorne. Auch ein Shepard hat deutlich besser gespielt als so die Spiele zuvor. Von daher glaube ich schon auch, dass das auf jeden Fall profitiert. Je mehr die spielen, je mehr die sich einspielen, je mehr die Idee von Alipur jetzt greift, desto besser profitiert fast jeder davon im Mittelfeld. Auch, dass ein Wiliev wieder gespielt hat, der übrigens auch ausgewechselt wurde, auch ein Grund für diese 8 Minuten Nachspielzeit. Er wurde sehr lange behandelt, am Kopf auch. Das war gar nicht so zu erkennen. Aus dem Block habe ich eigentlich gedacht, er hat sich während seiner Grätsche irgendwie verletzt, aber er hatte dann noch einen Turban. Ich schätze mal, er ist aufgeschlagen, vielleicht mit dem Kopf, oder hat vielleicht auch noch einen Körperteil des Gegners abbekommen und deswegen vielleicht den Kopfturban. Aber ich hoffe, dass da alles gut ist, aber es sah ehrlich gesagt so aus nach dem Spiel. Der musste dann ausgewechselt werden in der 71. Minute für Karademir. Aber auch, das war vielleicht auch so ein bisschen das Zeichen, Karademir, FCF, beide, aber nee, eigentlich, ich habe gerade überlegt, was auch eine Entscheidung war, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir auch auf der Bank weniger wenig Leute haben, die eine Position von Willi FCF einnehmen können, außer er. Ja, Golkowski natürlich noch, der später auch noch reingekommen ist, aber Golli ist dann für mich dann doch eher noch ein klarerer Sechser, als es Karademir ist, weil FCF, der ja, was ich sagen wollte eigentlich, der ja auch wieder für Struktur gesorgt hat, ein bisschen Übersicht und so, das sind auch so Sachen, die kann er sehr gut, sowohl als Kapitän, als Erfahrener und als auch, ja, halt als Fixpunkt so ein bisschen im Mittelfeld.
Ja, es gut. Ist schwer zu ersetzen, oder FCF als so ein bisschen Kopf der Offensive, finde ich. Also deswegen wäre es sehr, sehr schade, wenn er damit ausfallen würde. Aber wie du schon sagst, das sah eigentlich so aus, als wäre er schon wieder fit gewesen.
Ja. Golkowski kam später noch rein für Schepp, auch so ein bisschen, um jetzt das 3-2 zu ermauern. Oder zu ermauern, also das, wir haben wirklich auch da nicht gemauert. Wir standen zwar deutlich defensiver, logisch, da, dass wir dann, je länger das Spiel dauert, je weniger nach vorne gespielt haben. Weil dann die Devise halt war, wir müssen dieses Tor mit Mann und Maus verteidigen. Aber Mauern ist irgendwie, weiß ich nicht, klingt irgendwie falsch. Ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie krass auf Zeit gespielt haben oder so. Aber ja,
halt Mauern klingt Minuten, so, als würden wir mit 11 Mann im eigenen
Strafraum spielen. Genau.
Und das haben wir auf jeden Fall nicht gemacht.
Wir haben auch versucht,
defensiver gestanden, aber wir haben trotzdem ja quasi unsere Formation dem Sinne noch gehalten, nur halt, ich sag mal, 3 Meter defensiver oder 3 Meter.
Ja, genau. Wir haben auch noch versucht, weiter nach vorne zu spielen, was dann auch, wenn der Ball weit weg vom eigenen Tor ist, dann ist es schwerer für den Gegner da reinzuballern. So nach dem Motto würde ich mal so jetzt einfach mal sagen. Aber ja, die Wechsel waren halt schon klar, dass du defensives Personal reinbringst. Golli für Schepp und Van Looy. Sehr überraschend, ehrlich gesagt, dass der im Kader stand. Ich hatte fast, als Putti sich schon warm gemacht hat und im Kader stand, habe ich gedacht, du musstest fast schon Putti eher bringen als Van Looy, weil ich dachte eigentlich, Van Looy, der Muskel ist doch nicht schon geheilt, aber scheinbar schon. Gut, er hat auch nur in der 91. Minute wieder eingewechselt, heißt, er muss dann noch 7 oder 8 Minuten spielen. Aber soweit hält es und scheinbar, ich meine, man würde ihn nicht bringen, wenn man ihm einer Gefahr aussetzen würde, dass er Muskel jetzt noch weiter reißt oder wieder reißt oder wie auch immer. Von daher, der kam halt für Jansen rein. Und Luca Prasse muss ich auch nochmal erwähnen, positiv natürlich, weil ich glaube halt, dass er das war, aber es könnte auch fast jeder andere gewesen sein, aber ich meine, durch seine Frisur fällt er halt ja doch ein bisschen mehr auf, so wirklich 1-2 Monstergrätschen ausgepackt, sowas findet im Mappen ja wahrscheinlich jeder geil, wenn man sich in so einen Ball reinwirft und dann damit einen Angriff unterbindet oder halt einfach, ja, auch mal ein Statement setzt, dass dann halt keiner in Nähe von Bennett Schmidts Tor kommt. Und das sei nochmal erwähnt. Also Luca Prassel macht die Saison einfach Spaß.
Ja, definitiv.
Schmidt auf der Linie auch wieder stark, auch wieder ein oder andere gute Parade rausgeholt. Strafraumbeherrschung ab und zu auch noch, immer noch Probleme, aber gut, passiert. Das sind halt Sachen, die stellen sich halt nur ab, wenn Zeit vergeht und er Spielpraxis und dadurch halt auch Selbstvertrauen sammelt, man hat auch öfter mal gesehen, wenn die ein oder andere Anweisung gegeben, also da kommt wahrscheinlich so ein bisschen halt, ja, Selbstvertrauen dann zu, dass man sich auch mal einen Spieler zur Seite nimmt und sagt, hier, guck mal, da und da musst du besser stehen und so. Das ist mir nur in der ersten Halbzeit aufgefallen, weil er halt da bei uns am Block stand, logischerweise. Seit einer Zeit ist mir das dann keine Ahnung, aber ja.
Gut, ja, so allgemein, haben wir dann auch wie gesagt, allgemein über die Zeit starkes gehört. Spiel, genau.
Ja. Richtig, also insgesamt wirklich hat jeder es verdient, eigentlich genannt zu werden. Die mannschaftliche Geschlossenheit hat man wirklich gesehen, dass jeder alles dafür getan hat, dass wir als Sieger vom Platz gehen mit 2-3. Aber trotzdem, für mein Herz war es trotzdem nicht gut. Ich habe gezittert ohne Ende und so wie es halt wahrscheinlich jeder im Block getan hat. Aber gut, es hat ja gereicht, Gott sei Dank. Und so haben wir dann den ersten Auswärtssieg eingefahren. Und haben jetzt 4 Siege, 3 Niederlagen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, aber ich kann auch nochmal schnell die Tabelle aufmachen. Und von daher, ja, würde ich sagen, sieht man eigentlich ganz gut da in der Tabelle. Ist Achter aktuell, hat noch ein Spiel weniger.
Drei Punkte für Oldenburg.
Genau, das ist auch immer gut, ja. Und auch ein Spiel mehr als die, sei dazu gesagt. Wir sind, glaube ich, wir sind nicht die einzige Mannschaft, die noch kein Unentschieden hat. Da war einer von, okay, es sind auch ein paar, also Eimsbütteler, Spelle, die haben beide kein Unentschieden, aber auch Holstein Kiel als erster hat kein Unentschieden. Und jetzt die nächsten Wochen, die nächsten beiden Wochen, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob irgendeine Pause noch dazwischen ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber die nächsten beiden Spieltage kommen jetzt zu uns, also erstmal kommt am Freitag Blau-Weiß-Lohne zu uns. Genau. Und das nächste Auswärtsspiel ist Phoenix.
Ex-Teams.
Genau. Die haben noch keine Niederlage als einzige Mannschaft in der Liga. Und erst zwei Gegentore. Also auch nur 8 Tore. Wir haben wir haben auch nur 11, aber dafür schon 9 Gegentore. aber ja, Lohne kommt zu uns als ungeschlagener Tabellenzweiter. Und danach müssen wir nach Lübeck. Zu Phoenix Lübeck. Lübeck ja auch so ein bisschen immer mal so ein Auf- und Ab-Team. Gewinnen dann mal 5-0 oder 5-1 gegen Oldenburg, verlieren dann aber vielleicht auch mal 2-1 gegen, ich glaube, das war gegen, haben 2-1 gewonnen gegen Pauli, gegen St. Pauli, aber das wurde ja wieder zurückgenommen.
Ich wollte gerade sagen, Lübeck ist, glaube ich, nimmt man das Spiel gegen Pauli, was aberkannt wurde oder was am grünen Tisch für Pauli gewertet wurde, sind die, glaube ich, auch noch ohne Niederlage, oder?
Nee, oder die haben auch verloren. Gegen Hannover 96-2 haben sie 3-2 verloren.
Ah, okay.
Ja, das ist dann die zweite Niederlage. Aber scheinbar. Dann ist es, glaube ich, schon eingerechnet hier sogar beim Kicker. Dann haben die keinen Einspruch eingelegt gegen diese Wertung. Ich meine, wäre auch dämlich gewesen, muss man ehrlich sagen. Weil wenn du einfach einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzt, dann ist die Beweislage halt schon relativ eindeutig, dass du dann halt verlierst. Aber nee, beim Kicker ist die Niederlage eingerechnet und dann müsste die Tabelle eigentlich jetzt auch gerade sein, wie man so schön sagt. Am 0-0 gegen Lohne gespielt jetzt. Ist jetzt auch die Frage, ist man mit einem Unentschieden zu Hause gegen Lohne vielleicht sogar schon zufrieden? Eigentlich nicht, ne? Ich würde auch eigentlich nicht sagen. Ich würde zwar sagen, zu Hause musst du eigentlich alle Spiele gewinnen. Das ist zwar nicht realistisch, dass du wirklich alles gewinnst, haben wir jetzt auch schon nicht mehr, aber ich sag mal, trotzdem würde ich auch immer in den Heimspiel, oder das hat Alipo ja auch gesagt, er geht in jedes Spiel rein, dass man es gewinnen will. Aber ja, vielleicht ist es auch Lohne, wenn das die Hütte wirklich brennt. 5000 hat man ja ausgerufen als Ziel. Ich glaube halt schon, dass über 5000 realistisch sind. Ob 6000 realistisch sind, wird sich zeigen. Liegt vielleicht auch wirklich ein bisschen am Wetter kann es eigentlich, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ist ja Freitagabend. Aber gut. Schauen wir mal, ob das, also 5000 easy, sage ich jetzt einfach mal. Über 5000. Gut, schauen wir mal. Also über 6.000 könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber gut, vielleicht also einfach nur 4,5 oder so.
Zu Hause musst du auf jeden Fall eigentlich gewinnen wollen. Und wenn das Spiel dann halt so läuft, ich sage jetzt mal, dann kann vielleicht auch ein Punkt immer noch okay sein. Aber
ja, gut, generell, im Laufe des Spiels
ich glaube, aber, ja. Im Vorfeld musst du auf jeden Fall sagen, wir wollen das auf jeden Fall gewinnen.
Ja,
gut, so wird man. Egal, ob Lohne jetzt Tabellenführer oder Zweiter oder vor uns steht, halt, das muss dann halt der Ansporn sein, dass man näher ranrückt dann, aber auf jeden Fall muss man das gewinnen wollen. Oder ja. Muss auch der Anspruch sein, das zu gewinnen, nicht nur das Wollen, das, wie du schon sagst, was Alipo auch sagt, wollen muss man jedes Spiel gewinnen, aber ich glaube, der Anspruch muss auch sein, dass man das Spiel gewinnt.
Und dann in Lübeck, das sind jetzt wirklich entscheidende Wochen. Ich glaube, danach kommt Kilia Kiel. Das ist dann auf dem Papier zumindest halt als Aufsteiger, aber immerhin der beste Aufsteiger. Und obwohl jetzt auch wieder auf einen vermeintlichen Abstiegsplatz abgerutscht. Ich kann diese Striche nicht ganz werten, ehrlich gesagt. Aber wir haben, glaube ich, zwei sichere Absteiger. Und je nachdem, ob Lübeck absteigt, noch ein mehr oder so. Keine Ahnung. Aber oder vielleicht ist es auch wieder Relegation. Stimmt, das kann auch wieder Relegation irgendwas sein, dass die dann. Aber gut. Kilia Kiel ist der beste Absteiger, aber halt die einzigen, die unter ihnen stehen, sind der beste Aufsteiger, aber die einzigen, die unter ihnen stehen, sind die anderen beiden Aufsteiger. Also 6 Punkte, 1 Sieg, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Aber ja, Lübeck und Lohne, das sind halt schon Brocken in der Tabelle zumindest und eigentlich auch spielerisch. Also wenn du nur 2 Gegentore hast, dann kommt das ja nicht von ungefähr. Und Lübeck, ja, durch die hohen Siege, sag ich jetzt mal, Und die haben jetzt 9 Gegentore und da sind die 5 Gegentore am grünen Tisch wohl schon eingewertet, sonst hätten sie auch nur 4. Also das sind schon harte Gegner und ich bin mal gespannt, wie unser Team sich da schlagen wird. Bin aber guter Dinge, dass wir da trotzdem halt auch einen Punkt oder Punkte mitnehmen können. Ne? Muss man ja dann sein.
Ja, ich habe ja letzte Mal gesagt, dass man das aus den nächsten drei Spielen 5 bis 6 Punkte auf jeden Fall drin setzen müssen. Ich würde das jetzt gerne hoch auf 6 bis 7 Punkte schrauben. Weil ja, ich einen Sieg und einen Unentschieden aus den beiden Spielen auf jeden Fall gut machbaren Bereich sehen würde.
Ja.
Beziehungsweise ja, einfach das zumindest als Ziel ansetzen würde. Du die beiden Spiele nicht verlieren, davon eins auf jeden Fall gewinnen, dann steht man auf jeden Fall ganz, ganz gut da.
Ja, und selbst wenn man beide Spiele verlieren sollte, was ja auch im Bereich des Möglichen ist, darf man trotzdem auch nicht verrückt werden oder halt dann wieder alles verdammen, was man sich da aufgebaut hat, so im Team jetzt. Also ne, das gehört ja auch zum Reifungsprozess dazu. Das sind halt auch Regionalliga-Teams. Lohne ist, glaube ich, ist Lohne letzte Saison aufgestiegen eigentlich, fällt mir gerade ein. Also sind die noch relativ neu oder irre ich mich da? Aber kann mir der Kicker bestimmt auch was zu sagen. Ja, okay, Lohne ist letzte Saison aufgestiegen tatsächlich. Da. Nee, Lohne ist letzte Saison aufgestiegen, ja.
Okay.
Gut, aber ja, Phoenix Lübeck ist ja halt schon ein Urgestein in Anführungsstrichen der Regionalliga Nord und Lohne wird sich auch wohl weiterentwickelt haben. Ich glaube, das ist da nicht auch ein bisschen Geld hinter.
Ja, lass uns einfach, also wir wollen ja jetzt nicht von möglichen Niederlagen sprechen. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir da so reingehen, wie wir in die Heimspiele bisher reingegangen sind, und dann ja auch mit dem Prozess, den die Mannschaft ja schon durchgemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, dann sehe ich da auf jeden Fall eine gute realistische Chance, dass wir da
uns gut
schlagen werden.
Ich will jetzt die Mannschaft nicht schon in die Niederlage reden. Ich habe nur gesagt, es ist natürlich auch alles im Bereich des Möglichen und dann muss man halt auch schauen, dass man daraus seine Kraft zieht, in Anführungsstrichen, weil auch Niederschläge werden kommen und aus daraus gilt es dann zu wachsen. Auch als Zuschauer muss man oder als Fan muss man dann auch sagen, man muss den Jungs halt Zeit geben. Das klingt zwar auch wie eine Phrase, ist aber halt so. Aber ja, ich glaube auch, dass wir gute Spiele abliefern, vom Ergebnis dann, wie das Ergebnis dann aussieht, das sehen wir dann halt. Aber ich glaube auch, dass durch die Unterstützung bei uns im Stadion, auch durch die Ultras und wahrscheinlich auch durch ein gutes Spiel, überträgt sich das dann eben aufs ganze Stadion. Da wird halt schon eine gute Stimmung sein und Anfeuerung für die Jungs auf dem Platz. Und daraus ziehen sie dann auch die Kraft und halt so ein Stadion wie unseres, das gibt's halt bei den anderen in der Regionalliga halt nicht. Und da können wir dann halt auch versuchen, da moralisch dann den Pluspunkt rauszuziehen. Gut, aber ich glaube, das war's dann, oder? Oder willst du noch irgendwas zu dem St. Pauli-Spiel sagen?
Zum St. Pauli-Spiel nicht, nur halt, dass ja alle, die Möglichkeit haben, natürlich jetzt am Freitag ins Stadion kommen mögen.
Gibt auch Freibier, 500 Liter.
Wie du schon sagst. Meppen hat hat relativ tief gestapelt bei dem Ziel, das sie sich ausgegeben haben mit 5.000. Ich würde auch sagen, dass da deutlich mehr drin sein kann. Und ich sag mal, ein schönes Flutlichtspiel ist doch bestimmt auch ein Anreiz, jetzt nochmal gegen eine Spitzenmannschaft der Regionalliga nochmal zu zeigen, wer der Herr im Haus und in der Liga ist.
Ja. Genau. Gut, dann schließen wir das Spiel ab, würde ich sagen, und kommen zu dem Spiel unserer Mädels.
Genau, kommen wir von dem Herr im Haus zu den Mädels in Ingolstadt.
Ja. Ingolstadt mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Saison gestartet. Wir mit 2 Siegen und einem Unentschieden, noch ohne Gegentor. Ingolstadt hatte davor einen Sieg geholt gegen den Hamburger SV. Und wir gingen als Favorit in das Spiel rein, gingen auch leicht verändert in das Spiel rein. Und da muss man sagen, man hat auch System ein bisschen umgestellt. Also wir haben zwar weiter mit Dreierkette gespielt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber wir haben jetzt endlich auch Kadesla ein bisschen nach außen gezogen, auf die Außenposition, zusammen mit Eileen Zayen, die mir auch richtig gut gefallen hat in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, wie gesagt, habe ich dann nicht gesehen, aber da fand ich sie als eins oder als einen der wenigen Aktivposten so offensiv auch.
Ja, offensiv war wenig wenig, was einem da Hoffnung oder was einem da gefallen haben kann, leider. Und ja, wenn du sagst, Eileen hat da als ich sage jetzt mal als Neuling ein bisschen frischen Wind gesorgt, aber ja, generell war da leider sehr, 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 sehr wenig Torgefahr in der ersten Halbzeit und auch im gesamten Spiel leider. Das muss man leider sagen, das hat sich so ein bisschen aus fortgeführt aus Gladbach oder von dem Heimspiel gegen Gladbach und auch, ja, wie sich das leider schon
seit dem ersten Spiel.
Ja, oder seit fast schon seit auch seit der Bundesliga-Zeit, seit anderthalb Jahren jetzt schon durchzieht, dass wir offensiv es einfach nicht schaffen, uns große Chancen oder uns gute Chancen zu erspielen. Ich meine, das konnte man in der ersten Liga noch als ist halt Bundesliga so ein bisschen abkanzeln oder sich damit schönreden. Aber jetzt gerade in der zweiten Liga wird es dann langsam schwierig, da vernünftige Gründe zu finden, warum wir uns da so schwer tun.
Ja.
Also das.
Ja, also ich
ist einfach gut. Schwer, das in Worte zu fassen. Ich meine, man hat gegen Andernach es durchblitzen lassen. Da hat man einige gute Chancen erspielt. Da hat Andernach uns aber auch gelassen. Das war auch so ein bisschen auf ich sage jetzt mal etwas niedrigem Niveau ein einigermaßen offener Schlagabtausch, aber ja, man hat es einfach wieder nicht geschafft, den Ball in die Spitze zu bringen und sich überhaupt Chancen auszuarbeiten. Also das war ja, weil ich hatte jetzt spontan nicht eine Chance, wo ich sage, boah, wenn wir den gemacht hätten, wüsste ich jetzt spontan nicht.
Das Abseitstor halt.
Ja, gut.
Abseits ja, ist ich, Abseits,
ja, aber.
Ja, du hast recht. Also ich wollte damit jetzt nicht widersprechen. Es ist halt nur die eine Szene, wo dann halt wirklich der Ball im Tor war und wo du dann halt sagen kannst, ja, da ist der Ball aufs Tor gegangen, aber halt aus einer irregulären Situation heraus. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ich hatte eigentlich auch gedacht, also nach dem Turbinespiel war ich auch sehr negativ eingestellt. Ich finde es auch erstaunlich, wo du gesagt hast, eigentlich in der ersten Bundesliga auch schon. Ja, seit der Rückrunde ist irgendwie ein Knick im Spiel, dass du da halt wirklich nicht schaffst, offensiv irgendwie in gute Situationen zu kommen. In der Bundesliga hatte man halt noch Lisa Josten, die dann halt mit ihrer Klasse dann halt dafür gesorgt hat, dass dann halt vielleicht auch mal ungefährliche Situationen gefährlich werden. Und das fehlt jetzt aktuell logischerweise halt. Du kannst eine dieser Josten wahrscheinlich auch nicht 1:1 ersetzen. Das ist halt logisch. Wir sind halt in der zweiten Liga und nicht in der ersten noch. Da ist das halt logisch. Grosicka hätte ich jetzt eigentlich gehofft, dass die da so ein bisschen reinwächst. Halt nach dem Andernach-Spiel hatte sie ja auch gute Chancen. Da habe ich gedacht, okay, ja, könnte wirklich in der Spitze wirklich gut funktionieren. Hat jetzt halt gegen Gladbach und auch jetzt gegen Ingolstadt halt nicht funktioniert. Also nicht nur sie, halt auch andere. Ich hatte dann aber auch gedacht, nach dem Gladbach-Spiel haben wir auch noch zwei Neuzugänge oder vor dem Gladbach-Spiel noch zwei Neuzugänge vorgestellt. Und Selina Litzka, glaube ich, hat auch in den paar Minuten, die sie gegen Gladbach gespielt hat, hat mir auch ganz gut gefallen. Ist jetzt vielleicht auch wieder verletzt oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und auch Nina Zimmer, die ja eigentlich auch auf Außen immer ganz gut für Wirbel gesorgt hat, war jetzt auch gar nicht im Kader, scheint auch wohl verletzt zu sein. Also unsere Personaldecke ist wirklich maximal dünn aktuell. Und ist wirklich schon schwierig aktuell, wie wir auftreten halt. Ne? Auch eine Suzuki, die gute Spiele gemacht hat, war jetzt auch eher blass, aber wie gesagt, das trifft ja auf alle im Team gerade zu. Ja, und dann ist dann halt auch das Problem, nicht nur die Offensive, sondern halt auch, wie wir aktuell verteidigen. Wir verteidigen halt gegen Gegnerinnen, die ihr Spiel darauf ausgelegt haben, uns kommen zu lassen und dann lange Bälle hinter die Abwehr zu spielen. Und wir bieten sozusagen das Spiel an und der Gegner greift zu. Und das wundert mich auch so ein bisschen, dass du da einfach nicht, ist ja nicht nur, wir haben jetzt ja 2-0 gegen Ingolstadt verloren, gegen Gladbach haben wir 0-0 gespielt, aber auch gegen Gladbach hast du Chancen zugelassen, die, wenn die genutzt werden würden, muss man sagen, unverdient wäre das nicht gewesen.
Und ja, das heißt, ist so ein bisschen schwierig natürlich. Ich meine, dass unser Spiel oder wir versuchen, glaube ich, schon, dass wir ja per Ballbesitz uns Chancen erspielen. Und dass wir dann hinten ein bisschen offener stehen, ist richtig. Dass dann mal einer durchrutschen kann, ja, geschenkt, kann passieren. Aber das passiert tatsächlich, wie du schon sagst, das passiert auch ein bisschen zu häufig. Und besonders, wenn man ja bedenkt, dass wir unsere Defensive eigentlich komplett gehalten haben.
Ja, richtig.
Ist das schon ein bisschen beunruhigend, dass da wirklich so oft tatsächlich einer durchrutscht. Das sollte auch nicht passieren. Ich kann zwar nachvollziehen, dass man dann, ich sag mal, so ein bisschen ungeduldig wird, so ein bisschen unruhig wird, weil man denkt, komm, jetzt steht immer noch 0-0, jetzt versuchen wir was, jetzt presse ich mal vielleicht ein bisschen mit oder versuche mit anzuschieben nach vorne. Finde ich theoretisch gut, praktisch natürlich, wenn man dann halt so relativ einfach dann doch überspielt wird und sich dann ein Gegentor fängt, ja, dann war es das am Ende halt nicht wert. Das ist halt so ein bisschen wie, wenn es nicht klappt, ist es einfach darüber zu meckern. Wenn ich sage jetzt mal, ohne ihr da jetzt die Schuld geben zu wollen, aber wenn Lissi nach vorne geht und dann ein Tor einleitet, sind wir die das gutheißen, dass sie sich halt gelöst hat und mit nach vorne eingeschaltet hat. Also das ist so ein bisschen, man kann es natürlich verteufeln, wenn es halt nicht klappt. Aber generell finde ich schon, dass man einfach zu wenig Offensive sieht und zu viel defensive Schwächen gerade sieht. Also im Moment passt halt einfach tatsächlich beides nicht.
Ich finde es ja erstaunlich, wenn ich mir jetzt so die Aufstellung so angucke oder halt auch so die Spiele so. Ich finde es witzig, dass wir oder dass mir die Neuen sozusagen, die nicht aus der Bundesliga mit uns abgestiegen sind, dass ich die fast alle stärker finde als die geblieben sind. So Lissi macht eine unglückliche Figur, Schulle beide irgendwie als eigentlich so starke Innenverteidigerin in der letzten Saison. Doch so schwach heute sind auch Thoma, die jetzt in der Innenverteidigung jetzt fast schon neu ist, weil sie letzte Saison aus welchen Gründen auch immer in der Offensive eingesetzt wurde als Stürmerin. Eine Position, die sie einfach nicht spielt. Gott sei Dank hat Bakuis ist da zurückgerudert und setzt sie in der Innenverteidigung ein. Aber auch, ja, Linda Preuß, okay, macht einen okayen Job noch. Dann Zane und Zimmer auf Außen gefallen mir ganz gut. Günnewig, okay, aber auch eher im Schatten von Suzuki dann als zentrale, ja, offensiv Nina Kossen, schon Tor gemacht immerhin. Miyoshi auch okay gewesen, zumindest in den Spielen davor. Dann auch unsere jungen Spielerinnen Pröhring zum Beispiel und Hoffmann, wobei Hoffmann, glaube ich, noch gar nicht so viel Einsatzzeit gekriegt hat. Aber Laura Pröhring gefällt mir echt wohl auch ganz gut diese Saison. Ja, und vorne Kadesla, auch schwach bis ja, falsch eingesetzt, da ist Grosicka noch ein bisschen besser, auch wenn das Spiel jetzt natürlich gegen Jüngerstadt auch wieder mies war. Ja, ich weiß nicht, wir spielen halt ein 3-5-2, also in der Grundordnung und, boah, weiß ich nicht, aus der Not geboren wahrscheinlich, weil wir halt echt wenig Spielerinnen und wenig Kaderbreite haben, aber, boah, aktuell in der Verfassung brauchen wir über Aufstieg oder, ich sag mal, oberes Tabellendrittel absolut nicht reden. Wenn wir so weiterspielen, müssen wir eher uns darüber Sorgen machen, wie wir überhaupt Punkte holen.
Ja, also ich finde, du bist da ein bisschen hart zu den, ich sage jetzt mal, zu den Bundesligaspielerinnen, weil ich meine, gerade defensiv, ja, ich meine, klar, wir wurden jetzt überspielt mehrfach, aber trotzdem hat man jetzt ja das erste Spiel verloren und auch das erste Mal Gegentore gekriegt.
Wenn du DFB-Pokal rausrechnest.
Ja, wenn du
DFB-Pokal gut. Ja, DFB-Pokal ist noch anders, weil das ist eine Bundesligamannschaft und die haben einen sehr breiten Kader, Leverkusenerin. Ich glaube, die haben den größten Kader der Bundesliga, meine ich gelesen zu haben, meine ich auch im letzten Podcast gesagt zu haben. Aber trotzdem finde ich halt doch erstaunlich, dass Gegentore, ob es jetzt gegen Ingolstadt oder gegen Leverkusen ist, doch ähnlich fallen.
Der Trend ist auf jeden Fall beunruhigend. Das ist auf jeden Fall richtig. Also da muss man spätestens jetzt auf jeden Fall das genau aufarbeiten, was da sowohl offensiv als auch defensiv schief läuft und dann halt auf jeden Fall die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also das ist der Trend ist wirklich beunruhigend. Also ich meine, man gewinnt glücklich gegen Potsdam. Man gewinnt dann souverän gegen Andernach, da war die Welt noch in Ordnung.
Der Trend your friend, genau. Da hast du gesehen, okay, genau. Wir haben aus dem schlechten ersten Spiel gut aufgebaut und dann geht's jetzt gerade massiv bergab. So.
Ja. Ja, genau, also, aber das ist ja auch jetzt durch das Ingolstadt-Spiel nur. Ich meine, gegen Gladbach kannst du immer noch sagen, ja, passiert. Man neutralisiert sich so ein bisschen, man schafft es nicht, Chancen zu erarbeiten. Das kann halt passieren, wenn eine Mannschaft gut hinten drin steht. Aber zweimal hintereinander sollte das halt nicht passieren, wenn du, ich sag jetzt mal, ein bisschen Ambitionen hast, zumindest im oberen Drittel zu stehen. Und wenn man dann halt jetzt noch defensiv Patzer reinbaut oder reinhaut, dann ist das schon beunruhigend. Also da, würde ich schon hoffen, dass wir da jetzt, weiß gar nicht, in zwei Wochen oder wann auch immer das nächste Spiel war.
Ja, das nächste Woche, also jetzt am Wochenende ist Pause, ja.
Ja.
Zumindest haben wir auch da
in Hamburg am 30. Okay. Aber würde ich auf jeden Fall erwarten, dass man da eine Reaktion sieht und dass man dann hoffentlich jetzt gerade, wo man ja auch zwei Wochen Pause hat, dass man dann vielleicht nochmal an den offensiven Abläufen ein bisschen feilt. Ja. Also wer mir so ein bisschen, gut, wir haben ja das Gladbach-Spiel im Stadion gesehen. Wer mir da ein bisschen Mut gemacht hat, war der Einsatz von Miyoshi, die, gut, ich habe ja, bin ja ein bisschen japanophil, was das angeht wahrscheinlich. Aber die hat für die ersten Minuten im Kader oder auf dem Platz hat mir ganz gut gefallen, so ein bisschen Joosten-like fand ich, so als Wühlerin, die nach vorne auch gewühlt hat halt. Das konnte sie in der Halbzeit, die sie dann sowohl in Leverkusen als auch dann in Ingolstadt gespielt hat, eher weniger auf den Platz bringen. Das gegen Leverkusen kann man das vielleicht noch nachvollziehen. Gegen Ingolstadt war das auch schon, wo ich ein bisschen enttäuscht war tatsächlich. Aber das, wie du schon sagst, das traf auf fast alle Spielerinnen zu. Gegen Hamburg muss da auf jeden Fall eine Reaktion kommen.
Ja, ich habe gerade mal geguckt. Ich habe gerade gesagt, könnte man hinfahren, aber auch die zweite spielt und die Männer spielen. Ah, ist immer also schwierig, dieser Verband, ey, dass der einfach nicht. Na gut, ich meine, das sind jetzt unterschiedliche Verbände, DFB und NFV, aber es ist immer so blöd, wenn man nicht alles gucken kann, aber ist halt, wie es ist. Ja, ich überlege gerade, man kann, also vielleicht kann man Bakuis auch nicht ganz den großen Vorwurf machen, wenn du einfach wenn du auch nur einmal gewechselt hast. Und wenn die Bank wirklich so dünn aktuell gerade ist, weil halt so viele Spielerinnen verletzt ausgefallen sind, dann ist das halt jetzt ein Konsolidierungsjahr eventuell. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt sieht. Eigentlich müsste man direkt hoch, weil wenn du nicht aufsteigst, es wird nächste Saison nur schwieriger. Es wird jedes Jahr schwieriger aufzusteigen. Das ist halt Fakt. Aber weiß ich nicht. Also wahrscheinlich müssen wir ab nächster Saison auch überhaupt nicht mehr über Aufstieg reden. Wenn wir es nicht dieses Jahr nicht schaffen, dann schaffen wir es nie mehr. Außer halt mit einer unglaublichen Sahnesaison. Und ja, ich weiß aber nicht, deswegen, ich möchte aber trotzdem mal die Frage stellen, weil ich finde halt auch ein bisschen Kritik muss man Bakus auch, man muss sie auch ein bisschen in der Kritik sehen, weil ich halt finde, der Abstieg war vermeidbar, musste sich auch mit auf die Kappe schreiben, weil sie halt ja so ein bisschen Fußball hat spielen lassen in der Hinrunde, der uns alle begeistert hat, der auch sehr offensiv war, sehr einschüchternd war, scheinbar auch für andere Mannschaften und der dann auch erfolgreich war. Und in der Rückrunde hast du dir versucht, dann den Klassenerhalt so ein bisschen zu ermauern, was halt krachend schiefgegangen ist. Und da wurde auch nie irgendwas an dem Grundsystem geändert und dann ist man halt abgestiegen. Weiß ich nicht, ob man in der jetzigen Phase einen Impuls von der Trainerin erwarten kann.
Ja, das habe ich bei uns ja auch gesagt, dass man da,
Die Trainer, ja.
dass ja, ob man da die Trainerfrage stellen muss, stellen soll. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten auch. Also ist schwer zu greifen, gerade von außen. Wie du schon sagst, man hat im ersten Bundesliga-Halbjahr sehr, sehr begeistert, hat ja seine Punkte geholt, hat auch super gespielt. Hat in der zweiten Hälfte dann halt absolut unterperformt und wie du schon sagst, der Abstieg war definitiv vermeidbar. Aber genau das Problem, was halt ist, dass genau das, was in der Bundesliga gefehlt hat, jetzt auch wieder fehlt. Ich meine,
Ja.
man hat auch da ist halt einfach nicht geschafft, die Tore zu machen, gerade in den Spielen, wo es halt wichtig war, wie gegen Duisburg, wie gegen Potsdam, als man ja sogar geführt hat. Man hat es einfach nicht geschafft, die offensive Präsenz irgendwie auf dem Platz zu haben und die in Chancen und in Tore umzuwandeln. Und genau das scheint sich jetzt auch in der zweiten Liga fortzuführen. Und ja, ich meine, klar, ist immer schwer, das Potenzial der Spielerinnen einzuschätzen, so von außen. Aber ich glaube eigentlich, dass Maria eigentlich ihr gute Leute quasi hingestellt hat. Ich meine,
Ja.
in der Bundesliga-Winterpause hat man sich offensiv nochmal verstärkt, hat es trotzdem quasi nicht geschafft, offensiv Impulse zu setzen. Und also wie gesagt, es ist schwer einzuschätzen, was wir für ein Spielerpotenzial haben oder Spielerinnenpotenzial haben. Aber tendenziell würde ich sagen, hat man sich da auch nicht so schlecht verstärkt.
Sehe ich auch
Klingt
so.
irgendwie falsch, aber ja, ich
Ja, ich
glaube, dass
meine.
wir nominell eigentlich eine gute Truppe haben und das mit der Truppe eigentlich ist machbar sein sollte, oben mitzuspielen zumindest. Ob es dann für einen Aufstieg reicht, gut, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber ich sag jetzt
Ja.
mal,
Bin da auch ein bisschen zwiegespalten.
für ein paar Chancen in 180 Minuten gegen Gladbach und Ingolstadt sollte es zumindest reichen, sagen wir mal so.
Ja.
Und deswegen, jetzt spielen wir gegen Hamburg, dann haben wir gegen, ich sag jetzt mal, ein unteres Drittel und zwei Aufsteiger gespielt. Wenn man da mit einem Punkt am Ende rausgehen sollte, wäre das schon fatal eigentlich.
Ja, ich wüsste ja auch die Lösung ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich jetzt mal anschaut, Turbine, ich vermute jetzt mal, dass die auch einen Umbruch hatten, aber sind jetzt auch, haben jetzt den ersten Sieg eingefahren, davor halt nur Niederlagen. Haben auch große Anpassungsschwierigkeiten. Ist nicht ganz vergleichbar mit unserem Verein, weil in dem Verein doch mehr schief läuft als bei uns. Aber auch die haben Anpassungsschwierigkeiten an die Bundesliga, an die zweite Bundesliga. Wir haben halt in der letzten Saison, in der Saison, als wir abgestiegen waren, doch eine sehr, sehr starke Zweitligasaison gespielt, von Anfang an eigentlich. Andere Spielerinnen als jetzt, ja, viele sind aber auch noch dabei, halt so die Grundpfähler quasi, aber halt so, ich sag mal, dass man da eine Alexandra Emmerling halten konnte, das war schon halt ein krasser Gewinn. Ich meine auch jetzt eine Günnewig, Schulle und Weiß, das sind ja auch eigentlich Spielerinnen, die auch
Sieger,
in
ja.
Sieger, ganz genau, richtig, auch alle Spielerinnen, die auch in der Bundesliga wahrscheinlich hätten unterkommen können. Und ja. Ja, ist echt schwer einzuschätzen. Wahrscheinlich ist es noch viel zu früh, um jetzt schon die Trainerinnenfrage zu stellen. Aber wir müssen auf jeden Fall in den nächsten Spielen sehen, dass Reaktion kommt. Und halt, wenn das nicht so ist, dann müssen wir doch definitiv doch nochmal über Karin Kakuis sprechen.
Ja, das würde
aber wie bei den Männern auch, wie bei den Männern auch, wollen wir nicht von Niederlagen ausgehen. Wir wollen eigentlich eher positiv dann da reingucken. Ist jetzt erstmal Pause. Ein Testspiel ist angesetzt. Ich habe aber heute auch gelesen, es ist schon wieder abgesetzt. Aber Fußball.de will ich da immer nicht trauen, weil manchmal steht abgesetzt da und der gleiche Termin steht wieder da als Test. Aber gegen Herrenfeen am Wochenende in Heemsen. Ob das jetzt ist oder nicht, da wird der SV Meppen wohl schon was posten, wenn da wirklich gespielt wird, oder die SV Meppen Frauen. Da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, dass wir dann da informiert werden. Aber ja. Wir warten jetzt ab. Hamburg ist aber ein Aufsteiger zwar, aber auch kein gewöhnlicher kein Aufsteiger, nee. Kein Fallobst.
Wir stehen in der Tabelle aktuell vor uns und das glaube ich auch, dass ja.
Hamburg steht vor uns tatsächlich?
Ja.
Hamburg steht vor uns, cool. Ja. Also, nee, nicht cool. Überraschend, sagen wir so. Also, die haben gegen Weinberg jetzt gewonnen, ja. Ja, Hamburg ist wahrscheinlich auch ein Verein, der gerne hoch möchte, auch wenn sie es nie sagen würden, glaube ich. Aber ja,
ich gut. Ich glaube, für Hamburg kommt das dieses Jahr wahrscheinlich noch zu früh, aber die, also ich sag mal, eher kurz als mittelfristig werden die Bundesliga anpeilen. Das
ja, genau.
Steht außer Frage.
Ja. Genau, deswegen, wir warten mal ab. Wir müssen diesen Trend durchbrechen und vielleicht hat Karin Bakuis genau die richtigen Worte gefunden dann oder in der Zeit und dann wird es, oh, ich sehe auch gerade, die nächsten Wochen sind aber auch schon echt interessant. Also in Hamburg, dann zu Hause gegen Jena und dann in Sand. Boah, oha. Also oh, danach das. Wissen wir auf jeden Fall.
Ich sag mal so, gegen Hamburg sollte man da auf jeden Fall 3 Punkte holen, dass man mit etwas sorgenfreier oder mit etwas freierem Kopf in diese beiden Topspiele gehen kann, weil wie es sich so anschaut, sind Jena und Sand aktuell die absoluten Aufstiegskandidaten.
Sind doch beide Erster, oder? Nee, Gütersloh sind da oben, ja. Aber Sand, ja, alle Spiele gewonnen, Jena 1 verloren, wahrscheinlich gegen Sand. gegen Gladbach haben sie verloren. Ah ja, jetzt
am Wochenende. Ja, stimmt, letztes Spiel, genau, 1-0.
Ja, stimmt. Gegen Gladbach verlieren, ja. Wir machen denn sowas? Ja, war auch das erste Gegentor für Jena, tatsächlich. Ja, ja, aber ja, das sind auf jeden Fall die Aufsichtskandidaten, würde ich auch sagen. Gütersloh ist noch dazwischen. Gütersloh ist immer oben mit dabei, quasi. Weiß ich immer nie genau, ob die aufsteigen wollen können. Wenn ich mir das Stadion angucke, halte ich das für fragwürdig, aber vielleicht liegt es auch am Sponsor, keine Ahnung. Nee, aber das werden jetzt entscheidende Wochen und nach dem Sandspiel werden wir wissen, ob wir uns nach oben orientieren können oder nach unten. Es gibt ja nur Aufstieg oder Abstieg quasi, also sonst gibt's ja nichts. Klar, Mittelfeldplatz kannst du natürlich aussagen, aber wenn du im Mittelfeld stehst, hast du halt gegen den Abstieg gespielt und nichts mit dem Aufstieg zu tun gehabt. Und da sehen wir dann mal, wo wir uns dann einordnen können.
Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man das, wie du schon sagst, dass Karin jetzt die richtigen Worte und die richtigen Trainingsabläufe findet und wir spätestens in Hamburg uns auf dem richtigen Weg befinden.
Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Eine Kritik muss ich noch äußern, und zwar an den NFV. Wie kann man denn wirklich ein Spiel, wie kann man denn unser Spiel der Zweiten an den gleichen Tag legen wie der Ersten? Also beide am Freitag, dass man sich wieder nicht beides angucken kann. Da hätte man doch das Spiel der Zweiten dann am Samstag oder Sonntag hinlegen können. Regt mich jetzt schon wieder auf, weil schon so lange nicht mehr bei der Zweiten gewesen und war hier schon so lange nicht mehr Thema, weil man es halt nicht gucken konnte. Das ist halt immer blöd, wenn halt Fußball ist. Man kann sich halt immer noch nicht zweiteilen und du kannst die Zweite ja theoretisch sowieso nicht gucken, weil das wird ja sehr, sehr selten übertragen. Aber das Spiel gegen Oldenburg wurde ja bei Sport Total übertragen. Also da ist die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch bei den ein oder anderen Spiel noch übertragen wird. Aber dass beide Spiele auf dem Freitag sind, finde ich doch schon sehr absurd und ärgert mich.
Ja, verständlich.
Gut, aber gut. Dann hören wir uns wieder nach dem Spiel gegen Lohne. Werden wir dann wahrscheinlich nur dieses Spiel besprechen. Und danke ich dir, Lutz, dass du wieder dabei warst. Und genau, danke
wieder
auch,
gerne.
Danke auch allen Hörerinnen und Hörern, dass sie bis hierhin wieder durchgehalten haben. Und Bin mal gespannt, vielleicht eure Meinung gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, das Pauli-Spiel oder gerade auch das Frauenspiel, wo wir ja doch ein bisschen härter in die Kritik gegangen sind, ob das jetzt berechtigt war, zu hart ist, ob man da vielleicht auch mal gucken muss, wie das so ein Abstieg halt auch was ist, wenn man jetzt gerade in die Männer dritte Liga guckt, Arminia Bielefeld auch wieder nach zwei Abstiegen auch wieder unten drin, also so einfach ist das immer nicht, das ist natürlich verständlich, aber ja. Gerne mal einen Kommentar da lassen, gerne uns weiterempfehlen, gerne Bewertungen da lassen bei Apple, dann lesen wir sie auch wieder vor oder ja, ich glaube bei Apple, bei PayPal, genau, sehr gut, dass du Tobis Part übernimmst, perfekt. Spotify kann man auch Bewertungen abgeben, da sind wir aktuell bei 4,9 Sternen von 5, was ich schon sehr überragend finde, war 161 Bewertungen, was ich noch überragender finde, das ist also da auch gerne 5-Sterne-Wertungen geben, das erhöht die Sichtbarkeit für uns und dann hören doch tatsächlich immer mehr Leute diesen Podcast und ich bin auch doch sehr erstaunt, wie viele das jetzt inzwischen geworden sind. Das freut mich doch wahnsinnig, muss ich einfach sagen, wirklich. Wenn man mir am Anfang gesagt hätte, wie viele Hörerinnen und Hörer wir haben, da jetzt aktuell und wir sind und bei Instagram sind wir gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei 997 Followern. Also da müssen doch die Vierstelligkeit ist doch da zum Greifen nahe. Und da bitte ich doch den einen oder anderen, der Instagram hat, sich dann vielleicht auch nach @svmappen_podcast mal zu gucken. Und da schreibe ich dann auch fast immer, oder da schreibe ich dann immer, wenn ich was gesehen habe, so einen kleinen Spielbericht und so. Vielleicht sehe das ja auch den einen oder anderen. Um jetzt hier nochmal den Werbeblock komplett zu machen. Facebook gibt's natürlich auch, Twitter, Mastodon und Blue Sky, dieser neue Kurznachrichtendienst von den Twitter-Machern, also ne, wenn irgendwann mal Twitter von Elon Musk zugemacht wird, es gibt immer noch
oder Alternativen. Oder kostenpflichtig wird, was man ja heute irgendwie gehört hat.
Okay, habe ich noch nicht gehört, aber das geht ja dann Hand in Hand mit dicht gemacht werden. Richtig. Ja, und auf YouTube gibt's diese Folgen auch in schlechterer Soundqualität, zwar, weil wenn das bei Podigy hochgeladen wird und dann auf Spotify und allen möglichen Podcatchern wird das nochmal kodiert und das geht bei YouTube nicht, aber wer weiß, vielleicht guckt das ja der ein oder andere gerne, da sind zwar keine Bilder, aber halt, ne, vielleicht wird ja der ein oder andere dann darauf aufmerksam, Mundpropaganda ist ja sozusagen das Salz in der Suppe des Podcasters und so, damit ist jetzt wirklich auch alles abgeschlossen, glaube ich, und wir können den jetzt wirklich zumachen, wahrscheinlich haben wir meistens eh schon abgeschaltet, als ich mit Werbung angefangen habe.
Ja, ich habe auf jeden Fall schon abgeschaltet gefühlt.
Okay, sehr gut. Dann schalten wir jetzt auch wirklich ab und ich danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns dann nach dem Lohnespiel wieder. Ciao.
Ciao, ciao.